Dann wollen wir uns jetzt dem Thema zuwenden, das Thema die kleinen Propheten, besonders Habakuk. Ich beginne mit einer Einleitung heute Abend, einer Einleitung zu den 12 Propheten als Gesamtheit. Und dann morgen haben wir 3 Stunden Zeit, uns mit Habakuk zu beschäftigen. Wir wollen uns zuerst einige Gedanken machen über die Identität der 12. Wer waren diese 12 Propheten? Dann zweitens die Botschaft der 12 Propheten. Dann drittens wollen wir uns fragen, was ist Weissagung? Dann wollen wir uns viertens vor Augen führen, das allerdings ganz kurz, in wenigen Sätzen nur, wie die Propheten und Mose zusammenhängen. Und fünftens wollen wir uns Gedanken machen über Naherfüllung und Letzterfüllung. Naherfüllung der prophetischen Aussagen und Letzterfüllung. Die 12 Propheten, man nennt sie gemeinhin die kleinen Propheten, dieser Ausdruck geht zurück auf Augustin, 4. 5. Jahrhundert, des Umfangs wegen, die kleinen Propheten. In der hebräischen Bibel heißen sie ganz einfach die 12. Und so wie sie in unseren Bibelausgaben zusammengenommen sind, als 12 Autoren hintereinander, so sind sie auch in der jüdischen Überlieferung immer als eine Buchrolle zusammengefasst worden. Die 12. Auch die Reihenfolge ist in der jüdischen Überlieferung die gleiche wie in unseren Bibelausgaben, also von Hosea bis Maleachi. Und selbstverständlich könnt ihr sie der Reihe nach auswendig. Wenn ihr es noch nicht könnt, habt die Gelegenheit bis morgen Nachmittag zu üben. Wir haben das nämlich bei uns in der Sonntagsschule einmal gemacht, dass die Sonntagsschüler, die mussten dann auswendig lernen, die Reihe der 12. Und dann konnten sie alle, die konnten sie, und die Erwachsenen konnten sie nicht. Ist ja eigentlich auch ein bisschen verkehrt. Also wir dürften uns da ruhig ein bisschen Mühe geben, dass wir die Reihe auch präsent haben. Also wenn es dann heißt, Nahum 1, Vers 4, dass wir Nahum finden, nicht im Inhaltsverzeichnis, dann müssen wir uns so lange blättern. Ja. Also die 12 Propheten von Hosea bis Maleachi, die Reihenfolge ist chronologisch. Wir werden nachher noch sehen, nicht nur chronologisch, aber das ist einmal ein Gerüst, das man deutlich erkennen kann. Wir haben zuerst eine Reihe von Propheten, die weissagten während der assyrischen Zeit. Nachher haben wir einige Propheten, die weissagten während der babylonischen Zeit. Und zum Schluss 3 Propheten, die weissagten während der persischen Zeit. Was bedeuten diese Zeiten und warum teile ich sie so ein? Das hat seinen Grund. Die vorassyrische und assyrische Zeit, das ist die Zeit, da das assyrische Reich über den ganzen vorderen Orient herrschte. Das ganze Zweistromland, Syrien, Palästina und auch über Ägypten. Diese Zeit bedeutete, dass Juda und Israel von Assur, von assyrischen Armeen bedroht wurden, bedrängt wurden. Juda erlebte eine Invasion des Assyrerkönigs Sanherib zur Zeit von König Hiskia. Und kurz danach, wenige Jahre danach, hat ein Assyrerkönig Sargon, nämlich dem Nordreich Israels, ein Ende gemacht. Das war im Jahre 722. Das assyrische Reich bestand noch lange, bis zum Jahr 612. Und all die Propheten, die bis dahin weissagten, von denen kann man sagen, sie haben ihre Weissagungen bezogen auf das Volk Gottes und wie das Volk Gottes bedroht wurde oder in Auseinandersetzung stand mit dem assyrischen Reich. Von Hosea bis Nahum. Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha und Nahum. Nahum ist der Prophet, der kommt an dieser Stelle passenderweise als letzter in dieser Reihe, der den kurz bevorstehenden Untergang, die Zerstörung der Hauptstadt des Assyrerreiches ankündigte. Die Zerstörung Ninives. Ninive wurde im Jahr 612 zerstört. Und damit war das assyrische Weltreich zerschlagen. Das babylonische Reich nahm die Stelle der Assyrer ein. Von 612 an beginnt jene Zeit, die ich vorhin nannte, die babylonische Zeit. Und die dauert für Israel oder für Juda nur mehr noch. Für Juda bis zum Jahr 586. Im Jahr 586 wurde nach einem dreimaligen Feldzug samt Belagerung wurde Jerusalem zerstört, niedergebrannt und vor allem das markierte die Totalkatastrophe, der Tempel, das Haus Gottes zerstört und niedergebrannt. In jener Zeit, also in der babylonischen Zeit, nach 612 bis 586, weissagten Habakuk und Zephania. Und Habakuk, mit dem werden wir uns ja dann näher beschäftigen. Und dann kam die persische Zeit, und die persische Zeit, die dauerte auch an nach 539, nach der Rückkehr aus dem Exil, und nach der Rückkehr aus dem Exil haben noch drei Propheten in Juda geweissagt. Zacharia, Haggai, Zacharia und Maleachi. Und nach Maleachi, so hält es die jüdische Überlieferung fest, wich der Geist der Weissagung von Israel. So haben es die jüdischen Gelehrten ausgedrückt. Und tatsächlich, Gott hat, nachdem er ein letztes Mal durch Maleachi gesprochen hat, geschwiegen. 400 Jahre lang. Bis an jenem Tag, von dem wir in Lukas Kapitel 2 lesen, das Wort des Herrn erging an Johannes. Lukas 3. Und da hat Gott wieder angefangen zu reden. Also Maleachi war der letzte der alttestamentlichen Propheten. Nun, diese Einteilung oder diese Ausrichtung der Zwölf an den herrschenden Weltmächten, die macht uns Verschiedenes bewusst. Die macht uns einmal bewusst, dass der Dienst der Propheten etwas zu tun hat mit dem Ergehen des Volkes Gottes in der Welt. Wie das Volk Gottes in der Welt steht. Die Propheten, die wenden das, was Gott geoffenbart hat, was Gott durch Mose gelehrt und geoffenbart hat, die wenden das an auf das Volk, so wie es jetzt steht, und stellen den Zustand des Volkes, aber auch die Situation, die politische Situation, da im Licht dieses Wortes. Es wird uns auch deutlich an den Propheten, es wird uns deutlich dadurch, dass wir die Propheten eben an diesen Weltreichen, nach diesen Weltreichen einordnen, wird uns deutlich, dass Gott der ist, der Geschichte macht. Die Geschichte ist nicht eine Abfolge von Zufällen, eine Abfolge von Beliebigkeiten und schon gar nicht eine Demonstration der List und der Macht und der Fähigkeit Satans. Natürlich ist der Satan mächtig und listig, aber er kann nur wirken, was Gott ihn wirken lässt. Und so geschieht kein Böses und auch kein Unglück, ohne dass der Herr es gewirkt hätte, wie einer der alttestamentlichen Propheten, nämlich Amos Kapitel 3, Vers 7, sagt. Geschieht auch ein Unglück und der Herr hätte es nicht gewirkt. Gleichzeitig wird uns ein drittes bewusst. Die Propheten weissagen zur assyrischen Zeit. Ergebnis, Ja, ihre Weissagung hatte keine Ergebnisse. Das Volk Gottes ließ sich nicht warnen. Israel ging unter. Und nachher weissagt Gott während der babylonischen Zeit. Und man hätte doch sagen können, nun hat doch Juda am Ergehen Israels genügen lernen können. Lernen können, was Sünde und Unglaube nach sich ziehen. Aber Gott sendet Propheten, auch während der babylonischen Zeit, und redet zu diesem Volk durch Habakuk, durch Zephania. Ergebnis? Kein Ergebnis. Das Volk lässt sich nicht zur Buße bewegen, und so kommt das angedrohte, schreckliche Ende. 70 Jahre Exil. Gott begrenzt diese Zeit, und das zeigt uns ja einmal mehr, dass es Gott ist, der Geschichte macht. Gott hat das einfach verordnet, 70 Jahre. Und nach 70 Jahren, am bestimmten Tag, wird Babylon seine Macht verlieren und wird seine Gefangenen ziehen lassen müssen. Nach 70 Jahren ist's geschehen. Und so kehrt ein Teil des Volkes Gottes zurück nach Jerusalem, und Gott gibt diesem Volk Gnade. Das heißt, er wendet ihm das Wohlwollen der heidnischen Herrscher zu, der Perserkönige, und sie können Stadt und Heiligtum wieder aufbauen. Und jetzt würden wir doch denken, jetzt hat doch das Volk gelernt. An den zurückliegenden 70 und mehr Jahren hat doch das Volk jetzt sicher lernen müssen. Aber wir sehen, Gott muss wieder Propheten senden. Ja, Gott sendet sie. Das ist ein Beweis, ein Ausweis seiner unbegreiflichen Gnade. So sendet er auch in die persische Zeit, in die nachexilische Zeit hinein, Propheten. Und diese Propheten, die haben als besondere Aufgabe, durch ihren Dienst das Volk vorzubereiten, damit es auf das Kommen des Messias gerüstet sei. Es haben Propheten in Israel geweissagt, es haben Propheten in Juda geweissagt. Propheten Israels waren Jona, Amos und Hosea. Es steht vielfach im einleitenden Vers des Propheten. Dort können wir meistens entnehmen, zu welcher Zeit und unter welchen Königen die Propheten weissagten. Propheten Judas waren Obadja, Joel, Micha, Nahum, Habakuk und Zephania. Nun, diese 12 sind nicht nur chronologisch geordnet, sondern sie sind auch vom Inhalt her miteinander verknüpft. Ich beginne mit folgender Beobachtung, die uns zeigt, dass vom ersten bis zum letzten dieser 12 Propheten das ein zusammenhängender Gedanke sie alle zusammenhält. Hosea, was ist das große Thema Hoseas? Wovon handelt er? Hosea war jener Prophet, der eine Ehe einging, und diese Ehe wurde dann zur Katastrophe, die Frau wurde zur Hure. Und Gott sagte selbst, und die Kinder Hurenkinder. Das steht in den allerersten Versen des Buches Hosea. Und dann sagt Gott, und genau so hat Gott sich ein Volk erwählt, hat ein Volk geliebt, hat dieses Volk als seine Braut zu seinem Eigentum gemacht, und was ist aus diesem Volk geworden? Sie ist zur Hure geworden. Also was ist das Thema Hoseas? Gottes Liebe und die Untreue Israels. Gottes Liebe und die Untreue Israels. Das ist das Thema von Hosea, der letzte der Propheten. Was ist das Thema des Propheten Maleachi? Ja, schlagen wir auf und schauen wir uns an, wie Maleachi anfängt. Maleachi 1, Verse 1 und 2. Ausspruch des Wortes des Herrn an Israel durch Maleachi: Ich habe euch geliebt. Da haben wir es wieder. Ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Aber ihr sprecht: Worin hast du uns geliebt? Also was haben wir hier? Die Liebe Gottes und die Kälte seines Volkes. Das seine Liebe gar nicht sieht, gar nicht erkennt. Wo? Wir merken da nichts von Liebe. Heidnische Könige sind über uns gesetzt. Schlechte Ernten haben wir hinter uns. Wir merken nichts von Liebe. Ich habe euch geliebt. Aber ihr sagt, wo, was? Wie, wo Liebe? Nix Liebe. Also ein Volk, das kalt geworden ist für Gottes Liebe. Also im ersten und im letzten der 12 Propheten sehen wir, wie das Volk Gottes gegen Gottes Liebe sündigt. Und damit gegen das Höchste. Die Liebe ist das Höchste. Und Sünde an der Liebe ist darum die Ursünde. Der Verstoß an der Liebe ist die höchste, die oberste und alle anderen enthaltende Sünde. Und jetzt verstehen wir, warum Hosea am Anfang stehen muss mit seiner Botschaft. Denn da wird uns deutlich gemacht, von hier fließt alles Übel. Gott liebt sein Volk und sein Volk liebt andere und anderes. Und daraus fließt alles Übel. Das begründet allen Niedergang und alles Unglück im Volk Gottes. So steht also Hosea nicht nur der Zeit wegen, sondern auch seiner Botschaft wegen am Anfang. Vergleichen wir das einmal mit 7 prophetischen Botschaften, die wir im Neuen Testament finden, die sich an das Volk Gottes richten. Zusammengefasst als 7 Briefe hintereinander aufgeführt. Offenbarung Kapitel 2 und 3. Was wird dort als erste Sünde von Gott genannt und gerügt? Offenbarung Kapitel 2, Vers 4. Ja, ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Die erste Liebe. Das heißt, dass sie nicht mehr den Herrn über alles und den Herrn allein liebten. Das ist die erste Liebe. Den Herrn allein und ihn über alles lieben. Und damit beginnt aller Niedergang. Schauen wir uns einmal, wie die 12 sich aufeinander beziehen. Das ist natürlich durch zweierlei zu erklären. Erstens dadurch zu erklären, dass der Geist Gottes sie inspirierte. Das ist ein schöner Beleg für die Tatsache der Inspiration. Aber das zeigt auch, dass die Propheten auch aufeinander hörten und einander auch lasen. Ich bin sicher, Maleachi hat Hosea gelesen. Sicher. Natürlich hat er ihn gelesen. Wenn wir ihn lesen, hat er ihn sicher auch gelesen. Und wir sehen auch, wie die Propheten, zum Beispiel Jesaja und Micha, wie sie Ausdrücke verwenden, gleiche Ausdrücke. Wir wissen nicht einmal, wer von wem gelernt hat. Im Neuen Testament stellen wir das auch fest. Wir stellen fest im Neuen Testament, dass Paulus den Lukas zitiert, zum Beispiel. Also inspiriert, aber sie haben einander auch gekannt. Einander auch gehört und sie haben einander auch gelesen. In Daniel 9 dort erfahren wir, dass Daniel den Propheten Jeremia las. Und beim Lesen des Propheten Jeremia merkt er, die Zeit ist jetzt eigentlich da, dass das Exil enden müsste. 70 Jahre sind vorbei. Sie haben einander also gelesen und sich so auch aufeinander bezogen. Und das sehen wir hier bei diesen 12 kleinen Propheten. Schauen wir uns einige Verse an. Solche Verse, die die Propheten miteinander verknüpfen. Hosea 11, Vers 10. Da steht, sie werden dem Herrn nachwandeln, wie ein Löwe wird er brüllen. Das findet sich in Joel Kapitel 3 wieder. Joel 3, Vers 16. Und der Herr brüllt aus Zion und lässt aus Jerusalem seine Stimme erschallen. Das wird in Amos wieder aufgegriffen, Amos Kapitel 1, Vers 2. Und er sprach, der Herr wird aus Zion brüllen und aus Jerusalem seine Stimme erschallen lassen. Und dann schauen wir uns das Ende des Buches Amos an, Amos Kapitel 9, Verse 11 und 12. Amos 9, Verse 11 und 12. An jenem Tag werde ich die verfallene Hütte Davids aufrichten und ihre Risse vermauern und ihre Trümmer aufrichten und ich werde sie bauen, wie in den Tagen vor Alters, auf dass sie den Überrest Edoms und alle Nationen in Besitz nehmen, über welche mein Name genannt wird. Hier wird das Thema Obadjas vorbereitet. Edom, hier fällt das Wort Edom, Amos 9, Vers 12, und die Nationen in Besitz nehmen. Obadja, 1,1, Gesicht Obadjas, so spricht der Herr Jahweh von Edom. Und dann sehen wir, wie genau das, wovon Amos hier am Ende spricht, Edom wird gerichtet werden und Israel wiederhergestellt werden und dann wird Israel die Nationen in Besitz nehmen. Das steht in Obadja wiederholt. Obadja Vers 17, auf dem Berge Zion wird da Rettung sein und er wird heilig sein und die vom Haus Jakob werden ihre Besitzungen wieder in Besitz nehmen. Vers 19, die vom Süden werden das Gebirge Esaus, das ist Edom, und die von der Erniedrung, die Philister, in Besitz nehmen. Vers 20, und die Weggeführten dieses Heeres der Kinder Israel werden in Besitz nehmen, was den Kanaanitern gehört bis Zarpat. In Obadja ist das Thema der Hass der Heiden auf das Volk Gottes. Oder das ist der Hintergrund des Gerichts, das über Edom kommt. Der Hass Edoms auf Juda. Und Edom stand da und freute sich schadenfreudig, als Jerusalem in Trümmer gelegt wurde. Stand da und hat die Babylonier noch angefeuert. Reiß sie nieder, bis auf den Grund. Steht im Psalm 137. Und davon spricht auch Obadja. Also der Hass der Heiden auf das Volk Gottes. Und in Jona, was sehen wir da? Die Liebe Gottes zu den Heiden. Gott sendet einen Propheten zu den Heiden. Und so sehen wir, wie Jona diesen Gedanken schon irgendwie fortführt. Und uns sagt, ja, wie Gott denn jetzt darauf reagiert. Ja, zu seiner Zeit und an seinem Tag wird Gott die richten, die sein Volk bedrängt haben. Aber Gott wird vorher auch den Nationen, die sein Volk hassen, seine Gnade, sein Heil verkündigen lassen und zuwenden. Wie anders ist Gott als der Mensch? Nun, Jona ist ja nicht unser Thema. Aber wie anders ist sogar der Knecht Gottes als sein Gott. Dann sehen wir, wie Jona Micha vorbereitet, Jona 4, Vers 11. Jona Kapitel 4, Vers 11. Da fragt Gott den Propheten, sollte ich mich Ninives, der großen Stadt, nicht erbarmen, in welcher mehr als 120.000 Menschen sind? Und in Micha am Schluss steht, Micha Kapitel 7, Vers 19, da wird die Frage beantwortet, sollte ich mich nicht erbarmen? Und jetzt antwortet hier Gott in Micha 7, Vers 19, er wird sich unser erbarmen. Micha 7, Vers 19. Er wird sich unser wieder erbarmen. Und dann sehen wir, wie Micha 7, Vers 20 eine Fortsetzung findet in Nahum. Micha 7, Vers 20. Du wirst an Jakob Wahrheit, an Abraham Güte erweisen. Nahum 1, Vers 7. Der Herr ist gütig. Er ist eine Feste am Tag der Drangsal. Da heißt es im Vers 3, der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Kraft und erhält keineswegs für schuldlos den Schuldigen. Der Herr im Sturmwind und im Gewitter ist sein Weg und Gewölk ist der Staub seiner Füße. Also Sturm und Gewitter. So ist sein Weg. Gott schreitet durch die Nationen. Gott schreitet durch diese Welt im Tumult. Und Habakuk hatte ja am Anfang seines Buches gefragt, oh Gott, warum schweigst, warum tust du nichts? Bis Gott zu ihm redet, ihm die Augen öffnet und mit einem Mal merkt er, Gott tut die ganze Zeit. Und so spricht er in Habakuk 3 davon, wie das ja nichts anderes als Gottes Schreiten durch die Welt ist. All diese Kriege, all diese Katastrophen, dieser ganze Tumult in der Völkerwelt. Auch all die Naturkatastrophen, wie wir sie nennen. Habakuk Kapitel 3, Vers 6. Er stand auf und machte die Erde wanken. Die Erde wankt, die Nationen wanken. Woher kommt das? Der Herr steht auf. Er ist es, der das wirkt. Das ist sein Schreiten durch die Welt. Also das, wovon Nahum am Anfang spricht, das greift auch Habakuk auf. Und dann kommen auch einzelne Ausdrücke in Nahum vor. Nahum 1, Vers 5. Nein, nicht 1, 5, sondern 1, 11. Nahum 1, Vers 11. Von dir ist ausgegangen der böse Sasan wider den Herrn, ein nichtswürdiger Ratgeber. Habakuk 2, Vers 10. Du hast Schande beratschlagt für dein Haus. Also unwürdigen Rat. Die heransprengenden Rosse von Nahum 3, Verse 2 und 3. Nahum 3, Verse 2 und 3. Peitschenknall, Getöse des Rädergerassels. Jagende Rosse, aufspringende Wagen, heransprengende Reiter, Habakuk 1, Vers 8, schneller als Pardel sind seine Rosse. Schneller als Leoparde sind seine Rosse. Rascher als Abendwölfe seine Reiter, sie springen einher. In Nahum 3, Vers 11 steht, auch du sollst trunken werden. Habakuk 2, Vers 16, du hast mit Schande dich gesättigt, anstatt mit Ehre. Trinke auch du und zeige dein Unbeschnittensein. Dann in Habakuk 1, Vers 8, dort werden Abendwölfe genannt. Habakuk 1, Vers 8, schneller als Pardel sind seine Rosse, rascher als Abendwölfe. Die finden wir in Zephania wieder. Zephania 3, Vers 3. Ihre Fürsten in ihrer Mitte sind brüllende Löwen, ihre Richter sind Abendwölfe, die nichts für den Morgen übrig lassen. Und das Frohlocken Habakkuks in Habakkuk 3, sein persönliches Frohlocken, das hat sich in Zephania geweitet zum Frohlocken des ganzen Volkes. Habakkuk 3, Vers 18. Ich will in dem Herrn frohlocken, will jubeln in dem Gott meines Heils. Zephania 3, Vers 15, 14 und 15, Zephania 3, 14, jubele Tochter Zion, jauchze Israel, freue dich und frohlocke von ganzem Herzen, Tochter Jerusalem, Zephania 3, 14. Dann die Verheißung von Zephania 3, 15 und 16, die findet sich wörtlich in Haggai 2 wieder. Also Zephania 3, 15 und 16. Der Herr hat deine Gerichte weggenommen, deinen Feind weggefegt. Der König Israels, der Herr, ist in deiner Mitte. Du wirst kein Unglück sehen. An jenem Tag wird zu Jerusalem gesagt werden, fürchte dich nicht. Haggai 2, Vers 5. Haggai 2, Vers 5, das Wort, welches ich mit euch eingegangen bin, als ihr aus Ägypten zoget und mein Geist bestehen in eurer Mitte. Fürchtet euch nicht. Dann wie Haggai und Zacharia, wie sie zusammenhängen, das muss nicht eigens an einzelnen Stellen belegt werden. Die haben ja zur gleichen Zeit und zur gleichen Sache geweissagt. Sie weissagten, um den Bau des Tempels voranzubringen. Und dann sehen wir, wie Zacharia den letzten Propheten Maleachi vorbereitet. Zacharia 14, Vers 16. Zacharia 14, Vers 16. Es wird geschehen, dass alle Übriggebliebenen von allen Nationen, die wieder Jerusalem gekommen sind, von Jahr zu Jahr hinaufziehen werden, um den König, den Herrn der Heerscharen, anzubeten. Alle Nationen werden kommen und den König anbeten. Davon spricht Maleachi im ersten Kapitel. Maleachi 1, Vers 11. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang wird mein Name groß sein unter den Nationen. Und an jedem Ort wird geräuchert dargebracht werden meinem Namen. Und dann Maleachi 1, 14, denn ich bin ein großer König. Und schließlich mit dem Thema, das Maleachi aufgreift, nämlich die Liebe Gottes zu seinem Volk und diese schnöde Reaktion des Volkes darauf, das schließt wieder den Kreis. Hosea hatte angefangen mit der Liebe Gottes zu seinem Volk und der Untreue seines Volkes. Nun, was ist die Botschaft der Zwölf? Wenn man die Botschaft der Propheten mit einem Satz zusammenfassen müsste. Ein kurzer Satz, nicht ein langer Satz, ein Schachtelsatz mit Hauptsatz und drei Nebensätzen. Ein kurzer Satz. Subjekt, Prädikat, fertig. Wie könnte man die Botschaft der Propheten zusammenfassen? Was würdet ihr sagen? Natürlich gibt es verschiedene Möglichkeiten. Gottes Liebe. Andere Gedanken, die euch kommen? Vorschläge? Es ist sicher ein eindrücklicher Beweis, eine Demonstration seiner beharrlichen Liebe, sicher. Und unter diesem Aspekt könnte man sie alle studieren. Der Herr hat viel Geduld. Mhm.
zum Heilsplan.
Der Heilsplan. Ja, etwas mit dem Heilsplan.
Wenn man das ein bisschen ausweitet, Gottes Liebe kommt zu ihrem Ziel.
Gottes Liebe kommt zum Ziel. Ich habe folgende Überschrift gesetzt über die Botschaft von allen: Der Herr ist König oder der Herr regiert. Und das ist auch nicht besser als das, was gesagt wurde, aber ich will das jetzt begründen, warum ich das so umschreibe. Der Herr regiert. Als Gott Israel aus Ägypten erlöste, dann hat er Israel dazu erlöst, dass dieses Volk ihm als ihrem König untertan sei. Und er hat auch bei der Erlösung so gehandelt, dass das Volk das verstand und dass die Herzen des Volkes ihm zugeneigt wurden und das Volk sich ihm unterwarf und sogar bekannt hat: Der Herr ist König, ewig. Das hat nämlich das Volk dort bekannt gesungen, als sie durch das Schilfmeer gezogen waren und endgültig der Macht des Pharao entwunden, für immer. Und da begriffen sie, ein furchtbarer König hatte sie in ihrer Gewalt gehabt. Er wollte sie verderben. Und jetzt hat Gott sie erlöst und jetzt ist er ihr König geworden. 2. Mose 15, Vers 18. 2. Mose 15, Vers 18. Der Herr wird König sein, oder der Herr ist König, immer und ewig. Yahweh Yimlog Leolam. Dazu hat Gott dieses Volk erlöst, dass er über diesem Volk herrsche. Nun, es stimmt natürlich, dass wir die Liebe Gottes sehen in allen Propheten, in der ganzen Heilsgeschichte. Und das ist wahr, eine wunderbare Wahrheit. Gott kommt auch zum Ziel mit seiner Liebe. Sein Heilsplan, wie gesagt wurde, wird sich erfüllen. Nun, die Propheten, die haben ja meistens eine harte Botschaft an das Volk gerichtet. Fast alle haben das Volk gescholten. Nun, Obadja nicht. Er hat eine besondere Botschaft, die wendet sich gegen einen Feind des Volkes. Aber sie haben fast alle das Volk gescholten. Ein hartes Wort. Wo setzen sie an? Und jetzt können wir sagen, genau da setzen sie an. Gott hat dieses Volk erlöst, damit er herrsche über dieses Volk. Aber was tut das Volk? Es lebt so, wie es ihm gefällt. Aller Ungehorsam, aller Eigenwille ist Sünde und Bosheit. Ist ein Verstoß gegen die ganze Erlösungsabsicht. Das ist ja neutestamentlich auch so. Ein Christ, der im Eigenwillen lebt, einfach für sich lebt, nach seinem Gutdünken und sich selbst verwirklichen will, verstößt gegen die ganze Absicht der Erlösung. Und da setzen die Propheten an und da schlagen sie das Gewissen des Volkes. Und natürlich hängt das auch zusammen mit der Liebe, Gottes Liebe. Aus Liebe hat Gott dieses Volk erlöst. Aber er hatte eine Absicht dabei. Dieses Volk sollte ihm untertan sein, an ihm hangen, an ihm allein, ihm ergeben sein. Und genau das ist es nicht. Und diese Sünde decken die Propheten auf und rufen das Volk zur Buße. Der Herr ist König. Das bedeutet auch, dass er, weil er König ist, die Geschicke und die Wege Israels lenkt. Wenn Israel im Unglauben und im Ungehorsam lebt, dann wird Gott dieses Volk so führen, dass es das zu spüren bekommt. Dann wird Gott dieses Volk so führen, dass es strauchelt. Dass es scheitert, dass es anrennt und nicht weiterkommt, dass es gestochen wird. Das sagte durch den Propheten Hosea. Ich werde deine Wege vermauern und mit Dornen einzäunen. Hosea 2, Vers 6. Darum siehe, ich will deinen Weg mit Dornen verzäunen. Ich will eine Mauer errichten, dass sie ihre Pfade nicht finden sollen. Gott lenkt dieses Volk so, dass es in Klemmen kommt, dass es in Auswegslosigkeiten kommt, dass es in furchtbare Not kommt. Das ist kein Zufall. Gott lenkt das Volk so. Er ist König. Er ist es auch, der die äußeren Umstände dieses Volkes wirkt und verhängt. Er sendet Dürre. Er sendet Missernten. Er sendet Feinde. Er tut das. Und das sagen die Propheten ganz offen. Er lenkt die Nationen. Er sendet Dürre und Regen. Joel, Kapitel 1, Vers 20. Die Tiere des Feldes schreien, lechzen zu dir, denn vertrocknet sind die Wasserbäche. Und dann sendet er sein Heer an seinem Tag. Ja, im Vers 11. Der Herr lässt vor seinem Heer, Heer seine Stimme erschallen, denn sein Heerlager ist groß. Er nennt sogar dieses Heer von Feinden, die kommen und Israel überrennen werden, er nennt es sogar sein Heer. Dabei sind das alles Heiden. Um es dem Volk ganz deutlich zu machen, der Herr lenkt das. Das ist von ihm verhängt. Der Herr ist König. Habakkuk 1, Vers 6. Denn siehe, ich erwecke die Chaldäer, das grimmige und ungestüme Volk. Ich erwecke sie. Ja, die ganze Geschichte verläuft so, wie Gott es sich vorgesetzt hat. Gottes Absichten des Heils werden verwirklicht, weil er die Wege und die Geschicke Israels und auch der Nationen lenkt. Jesaja 46. Jesaja 46, Verse 8 bis 11. Gedenket dessen und werdet fest, nehmt es zu Herzen, ihr Abtrünnigen, gedenket des Anfänglichen von der Urzeit her, dass ich Gott bin und gar keiner wie ich, der ich von Anfang an das Ende verkünde und von alters her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen. Also es ist nicht nur so, dass Gott es vorher sagt, weil er es vorher weiß, sondern was er sagt und weiß, wirkt er auch. Ich lese es noch einmal. Der ich von Anfang an das Ende verkünde, von alters her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und all mein Wohlgefallen werde ich tun. Der Herr ist König. Und er ist es darum, der auch die Nationen sendet, die Israel bedrängen und schlagen. Der ich einen Raubvogel rufe von Osten her, und dieser Raubvogel, das war König Nebukadnezar. Der ich einen Raubvogel rufe von Osten her. Habakkuk wird das ja dann sagen, dass sie wie Adler sich auf die Beute stürzen. Genau die Babylonier. Der ich einen Raubvogel rufe von Osten her, aus fernem Land, den Mann meines Ratschlusses. Ich habe geredet und werde es auch kommen lassen. Ich habe entworfen und ich werde es auch ausführen. Der Herr ist König. Wenn das wahr ist, und wenn wir das begreifen, wenn wir das hören, wie die Propheten das lehren, ja, dann können wir eigentlich nur eines tun, uns diesem Gott anvertrauen. Dann merken wir, wir sind ja ganz in seiner Hand. Gott ist nie in unserer Hand, aber wir sind in Gottes Hand. Also wollen wir uns ihm ergeben, uns zum Segen und uns zum unbeschreiblichen Glück. Ja, Gott wird auch die Nationen so lenken, dass sie sich selbst verschuldet, dass sie selbst verschuldet ins Gericht, ins Verderben laufen, selbstverschuldet. Und so steht in Joel, Kapitel 3, Verse 1 und 2, Joel 3, Verse 1 und 2, ich habe die alte Elberfelder, die Kapiteleinteilung ist in der neuen ein bisschen anders, an dieser Stelle. Denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich die Gefangenschaft Judas und Jerusalems wenden werde. Der Herr tut das. Er wendet ihre Gefangenschaft. Und dann Vers 2, dann werde ich alle Nationen versammeln in das Tal Josaphat, um sie dort zu richten. Ich sammle sie. Aber sie kommen aus eigenem Antrieb. Sie kommen aus eigener Begierde und Lust und Bosheit. Die haben ganz anderes im Sinn. Aber sie sammeln sich an den Ort, wo sie gerichtet werden müssen. Der Herr ist König. Und das gibt dem gläubigen Herzen großen Trost. Großen Frieden. Es ist wunderbar, das zu wissen. Ich habe hier eine schöne Liedstrophe von Paul Gerhardt aus seinem Lied »Befiehl du deine Wege«. Die fünfte Strophe lautet: Und obgleich alle Teufel hier wollten widerstehen, so wird doch ohne Zweifel Gott nicht zurückgehen. Was er sich vorgenommen und was er haben will, das muss doch endlich kommen zu seinem Zweck und Ziel. Das lernen wir an den Propheten. Der Herr ist König. Wie viel Zeit noch? Noch 10 Minuten? Als König regiert er jetzt vom Himmel her, und das will er dem Volk auch bewusst machen. Der Regen, der ausbleibt, das ist nicht einfach Zufall. Natürlich kann man die zweiten Ursachen beobachten und nennen, ja, das liegt an den Winden und so weiter. Aber die erste Ursache ist immer Gott. Er regiert, auch wenn wir ihn nicht sehen. Er regiert vom Himmel her, aber der Tag wird kommen, da wird er seine Regierung auf der Erde aufrichten. Der Messias wird kommen. Und dann werden alle sein Regiment, seine Herrschaft, ihn selbst sehen. Und die, die sich jetzt schon ihm im Glauben ergeben haben, ihnen wird das zum unbeschreiblichen Segen, zum Glück sein. Die, die sich ihm widersetzt haben, die nicht geglaubt haben, sie werden dann endgültig gerichtet niedergeworfen werden. Der Herr regiert, sein Thron, ja, ist ein Thron, wie die Propheten deutlich machen, des Gerichts, aber gleichzeitig ein Thron der Gnade. Alle Propheten enden mit Ausblicken auf Wiederherstellung. Ohne Ausnahme. Sie decken die Sünde des Volkes auf, und kündigen darum auch die gerechten Züchtigungen Gottes an, aber sie enden immer mit Ausblicken auf die Wiederherstellung und auf die kommende Gnade. Und das zeigt uns so deutlich, dass alles Unglück, das über uns kommt, ist immer selbst verschuldet, und alles Gute, das uns widerfährt, ist allein durch Gottes Gnade begründet. Das ist nie durch uns begründet oder verdient, nie. Das verdanken wir immer Gott. Alles Gute verdanken wir immer Gott. Alles Böse sind wir immer selbst dafür schuld, ganz und vollständig. Ja, Thron der Gnade. Wäre sein Thron nicht ein Thron der Gnade, es würde niemand errettet werden. Es würde das Volk Gottes untergehen, es würde nie wiederhergestellt werden. Aber Gottes Gnade wird das wirken. Fragen wir uns noch, was Weissagung ist. Was ist das Weissagung? Prophetie. Prophetie und Weissagung ist das Gleiche, das eine das deutsche, das andere das griechische Wort. Es sind also nicht zwei verschiedene Dinge, es ist genau das Gleiche. Weissagen oder Prophezeien. Die allgemeinste und immer zutreffende Definition von Weissagen ist verborgenes Aufdecken. Verborgenes Aufdecken. Das ist es, was die Propheten immer tun. Meistens decken sie gegenwärtig Verborgenes auf, Aber im Zuge ihres Dienstes decken sie auch Zukünftiges, das verborgen ist, auf. Lesen wir eine Stelle aus Richter Kapitel 6. Dort lesen wir zum ersten Mal, wie Gott zu seinem untreuen Volk, zu seinem Volk, das jetzt im Land der Verheißung wohnt und untreu geworden ist, er sendet zu ihm einen Propheten. Richter 6, Verse 7 bis 10. Und es geschah, als die Kinder Israel wegen Midians zu dem Herrn schrien, da sandte der Herr einen Propheten zu den Kindern Israel, und er sprach zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe euch aus Ägypten heraufgeführt und euch herausgeführt aus dem Hause der Knechtschaft, und ich habe euch errettet aus der Hand der Ägypter und aus der Hand all eurer Bedrücker, und ich habe sie vor euch vertrieben und euch ihr Land gegeben, und ich sprach zu euch, ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt nicht die Götter der Amoriter fürchten, in deren Land ihr wohnt. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Das Volk leidet Not. Die Midianiter saugen es aus. Sie verhungern. Und dann schreien sie zum Herrn und dann kommt ein Prophet und deckt ihnen die Ursache auf. Die Ursache ist einzig und allein ihre Beziehung zu Gott. Ihre ungehörige Beziehung zu Gott. Sie gehorchen ihm nicht, sie vertrauen ihm nicht, sie lieben ihn nicht. Das ist der Grund. Das deckt der Prophet auf. Hier haben wir die wirkliche Ursache. Nicht die weltpolitische Lage oder die Klimaentwicklung oder der Börsenindex. Hier haben wir die wahre Ursache. Die Propheten decken also auf. Entsprechend sagt Jeremia nach dem Untergang Jerusalems, Klagelieder 2, Vers 14. Klagelieder 2, Vers 14. Nichtiges und Ungereimtes haben deine Propheten geschaut und sie deckten deine Ungerechtigkeit nicht auf. Das wäre ihre Aufgabe gewesen. Der Prophet deckt auf. Sie deckten deine Ungerechtigkeit nicht auf, um deine Gefangenschaft zu wenden. Und wir sehen auch im Neuen Testament wird Weissagung in der gleichen Weise umschrieben. 1. Korinther 14. 1. Korinther 14, Verse 24 und 25. 1. Korinther 14, Verse 24 und 25. Wenn aber alle weissagen und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar, wird aufgedeckt. Und auch so auf sein Angesicht fallend wird er Gott anbeten. Weissagen heißt also aufdecken. Und entsprechend lautete die Botschaft der Propheten wie zum Beispiel Micha 3, Vers 8. Micha 3, Vers 8. Während die Propheten alle den Leuten nach dem Mund reden und Friede sagen und ihnen Gesichter der Täuschung verkündigen, sagt Micha: Ich hingegen, ich bin mit Kraft erfüllt durch den Geist des Herrn und mit Recht und Stärke, um Jakob seine Übertretung kundzutun. Und Israel seine Sünde, er deckt auf. Und dann deckt der Prophet auch die Zukunft auf. Er deckt auf, dass die Folge der Buße Leben und Herrlichkeit sein wird, und er deckt auf, dass die Folge des Ungehorsams Untergang sein wird. Ein Beispiel dafür, Malachi Kapitel 4, die Verse 1 und 2, das ist nach anderer Kapiteleinteilung, Malachi 3, 19 und 20.
Also Malachi 4, 1 und 2 oder 3, 19 und 20. Denn siehe, der Tag kommt brennend wie ein Ofen, und es werden alle Übermütigen und jeder Täter der Gesetzlosigkeit zu stoppeln werden. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Heerscharen, sodass er ihnen weder Wurzeln noch Zweig lassen wird. Das ist die Zukunft der Gottlosen. Vers 2, die Zukunft der Gerechten. Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen mit Heilung in ihren Flügeln. Und ihr werdet ausziehen und hüpfen, gleich Mastkälbern. Gut, ich schließe hier an dieser Stelle. Wir werden uns morgen dann noch mit Naherfüllung und Letzterfüllung noch kurz auseinandersetzen, und dann wenden wir uns Habakuk zu.